Thekenphilosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, die Thekenphilosophen bei recht warmen Temperaturen heute. Draußen hat es 35, 36 Grad. Aber hier im wunderbaren, nein, nicht Kölner Keller, sondern ein nachempfundener Weinkeller. Wir sind natürlich hier richtig gut drauf, weil wir haben ja zumindest einen, der arbeitet. Das ist der Ventilator, der da vorne steht. Und deswegen flackert das Licht auch so ein bisschen. Also bitte nicht wundern. Das ist halt genau aus dem Grund. Ja, lass uns doch lieber darüber reden, was wir heute vorhaben. Und zwar erstmal natürlich unsere Gäste vorstellen. Wobei ganz klar hier schon Stammgast sozusagen, ein paar Mal schon dabei gewesen. Er darf aber wiedergewählt werden. Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger. Hallo Christian.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Immer und wieder gerne.
Was Kühles zu trinken.
Ja, ich habe noch mehr da. Ist keine Sorge, der Kühlschrank ist gut gefüllt. Und wunderbar. Wer weiß, vielleicht müssen wir zwischendurch mal aufstehen. Ja, und dann eigentlich ist er ja schon fast kein Gast. Er ist ja mittlerweile schon Gastgeber, kann man sagen. Der Co-Host nennt man das, glaube ich, im Neudeutsch heutzutage. Julian Witzel, Focus Online, auch dir ein herzliches Willkommen.
Ja, danke. Schön, mit euch hier zu sein.
Und wo wir bei Willkommen sind, bevor ich loslege, willkommen einige von euch an den, an den Bildschirmen, Endgeräten, wie man heute so schön sagt, haben ja das Buch bestellt, der erste FC Köln und die Europameisterschaft. Und es ist heute gekommen, kurz vorher unserer Aufzeichnung ist es gekommen. An die, die es bestellt haben, es wird jetzt ausgeliefert, heute und morgen geht alles raus. Und die, die es natürlich noch bestellen möchten, daran hindere ich euch natürlich nicht, könnt ihr gerne machen. Geht einfach auf meine Webseite www.ralf-friedrichs.de und dann habt ihr die Möglichkeit, euch dieses schöne Buch zu bestellen. Übrigens auch mit den Ergebnissen und vor allen Dingen einer Bewertung der letzten Europameisterschaft in Deutschland, die Heim-EM, auch wenn der FC da eigentlich nur sein Stadion dazu beigesteuert hat. So, lange Vorrede, jetzt bist du dran, Christian. Oh. Du bist in Elversberg gewesen. Das hat auch auf deiner Liste gefehlt.
Ne? Absolut.
Bitte erzähl uns was vom Nachtleben, vom Rotlichtviertel,
von allem. Also es war ein Traum. Es war ein absoluter Traum. Und also ich muss ja auch sagen, ich hatte ja die Anschlusszeiten auch nicht mehr präsent. Ne? 13 Uhr, 13:30 Uhr.
Ging mir genauso.
18:30 Uhr, keine Ahnung. Aber das war ein Traum. Es ist eine wunderschöne Tour. Google hat einen ja früher immer da mainmännlich geleitet, ne, wo die A1 aufhört. Und jetzt hatte ich aber plötzlich einen neuen Weg. Der ging durch die tiefste Eifel, aber plötzlich standen immer wieder waren so versprengte FC-Fans unterwegs oder standen plötzlich am Wegesrand und machten Fotos von irgendwelchen Waldlandschaften und so. Traumhaft, super Wetter, schön früh morgens ja losgefahren. Mhm. Und dann kam man von der Autobahn runter und die Pressestelle von Elversberg hatte sogar schon geschrieben, ja, wenn ihr von der Autobahn kommt, direkt geradeaus, dann seid ihr da. Und ja, dann kam man in der Autobahn und geblinkt und abgebogen und waren schon vorbeigefahren. Ja, mussten wir echt einen Jui machen, weil wir waren am Presseparkplatz vorbeigefahren, weil das ist alles so kompakt und klein beisammen. Und natürlich auch, wir waren natürlich viel zu früh. Je früher man losfährt, desto weniger Stau. Und waren zu früh da und es war total easy peasy, total nett.
Also so, ich sag mal, vorbereitungsmäßig.
Klassisch, ne? Klassisch.
Also so wirkte das auch am Fernseher, genau, muss man also leider sagen.
Ne? Eine Mischung aus Testspiel im Trainingslager und erster Pokalrunde.
Ja, und ganz ehrlich, da sage ich jetzt mal was, so, ich weiß, diese kleinen Vereine, die haben sich das alle verdient und die leisten alle gute Arbeit, halte ich wirklich den wirklich auch hoch. Aber ich bin so angepisst gewesen, als ich vorm Fernseher saß. Jetzt haben wir die ganze Scheiße schon wieder, diese Dorfkicks. Ne? Also mir kann keiner diese zweite Liga schönreden. Und deswegen war ich auch so sauer, als wir abgestiegen sind. Also ich hatte richtig einen Hals. Ich hatte schlechte Laune, obwohl die erste Halbzeit ja gut lief. Aber da war nur ein Tor herumsprang. Ich gesagt, das ist wieder so typisch. Und da kommt wieder genau das. Und dann schießen die einmal aufs Tor, ist der Ball drin. Bin ich jetzt Fatalist oder Realist? Ist genauso gekommen. Ne? Also ja, damit sind wir beim Spiel. Und bei der zweiten Liga und bei Elversberg, wie hat es auf dich gewirkt?
Boah, ja, trist, würde ich sagen. Eigentlich hast du jetzt ja alles schon so...
Nee, du etwas, kannst... Etwas das war ja nur meine Eindrücke.
Ja, etwas überspitzt hast du es ja so zusammengefasst. Die erste, also ich würde sagen, die erste war ordentlich, die war auch nicht gut, fand ich. Klar, da musst du mindestens ein zweites oder sogar drittes Tor nachlegen. Was nach der Halbzeit dann passiert ist, vielleicht auch durch die Wechsel der Elversberger, muss man ja auch dazu sagen. Und wie die Tore von denen gefallen sind, das war ja amateurhaftes Abwehrverhalten. Also das ist ja, also ich finde da keine Worte für, wie sich Paccarada und Heinz beim 1-1 zum Beispiel verhalten, wie mit einem so einem Ball diese komplette Abwehr beim 2-1 ausgehebelt wird. Und die waren ja in so einer Art Schockstarre auch in dem Moment. Also ich wäre es, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber wäre es jetzt nicht die zweite Liga gewesen, wäre ich mir sicher gewesen, dass wir das Spiel auch verlieren.
Ja. So, ja, nee, das ist ja das einzig Positive. Das
genau, so, nicht so, so wusste ja. man ja, klar, irgendwie ein Angriff, ein Stand oder sowas kann immer noch dazu führen, dass du trotzdem zumindest noch einen Punkt mitnimmst. Und das wäre letzte Saison halt nicht der Fall gewesen. Aber dadurch sieht man ja auch, dass man jetzt eine Liga tiefer zurecht spielt.
Wir spielen das absolut zurecht, um das klar zu sagen. Wir haben uns da mit vollem Recht für qualifiziert für diese zweite Liga. Dementsprechend müssen wir halt jetzt diese Sachen auch in Kauf nehmen. Es ist eben nicht nur Schalke und Hamburg, sondern eben auch solche Spielstätten, ne, bei allem Respekt, den ich natürlich davor habe. Aber ich sag's dir mal, er war schon richtig mies drauf und hat mir dann direkt geschrieben, ich auf Dienstag muss ich dazu was zu sagen. Überleg dir was. Als die Geschichte kam, dass erstmal Tigges auf einmal wieder im Kader war und vor allen Dingen dann Julian Pauli rausgeflogen ist und stattdessen Heinz gespielt hat. Ich meine, war ein komisches Signal, ne?
Ja, also ich habe auch, ich musste echt lachen, weil ich hatte Freitag noch mit einem Kollegen länger telefoniert und wir hatten so gerätselt, wie könnte er aufstellen, weil ich auch erst Donnerstag Nacht aus dem Urlaub zurückgekommen war. Ich habe also relativ viel Training verpasst und so und hatte nicht so das Gefühl. Und dann hatten wir wirklich noch besprochen, ja gut, Abwehr, Pauli hatte diesen, ja dann doch Bolzen drin, aber mein Gott halt, ne?
Naja.
Profi-Debüt vor 50.000, da wollen wir einen Fehler machen. Und da haben wir irgendwie so, waren wir uns doch sehr einig, dass Struber das auf keinen Fall machen würde, ne? Da zu wechseln. Wir haben so gesagt, vorne muss man gucken, Meiner so Tiefe reinbringen und so, kann immer gut sein, wobei ich mich gewundert habe, dass er ja wirklich so relativ zentral begonnen hat. Aber Pauli hätte ich ausgeschlossen, den Wechsel.
Ich habe es einfach nicht verstanden vom Signal her.
Weil ich auch, also abgesehen davon, dass ich Struber noch nicht sehr gut kenne, war mein Argument, das macht man nicht.
Mhm. Ja,
so, und, aber er macht's, ne?
Ja gut, er wird irgendeinen Grund gehabt haben.
Ja, ja,
vielleicht war es die Routine oder den was auch immer.
Hat man dann leider nicht auf dem Platz gesehen.
Ja, jetzt bist du dran, ne? Also ja. Du warst ja am Samstag noch in Struber raus, Stimmung, aber das ist man ja immer,
also egal wie der Trainer. Der Mann hat uns ja gerettet mit dem Punkt in Elversberg. Also jetzt,
ja, jetzt mit ein paar Tagen Abstand.
Ja, ich hat Christian ja eigentlich alles zu gesagt. Eigentlich müsstest du so einen jungen Mann doch dann gerade stärken, sagen, ja, okay, der Fehler, klar, war schon Bock vorm 2-1, aber du hast dich danach trotzdem gefangen, ein solides Spiel noch gemacht. Jetzt vor ruhigerem Publikum. Ne?
Und er hat die ganze Vorbereitung gespielt.
Genau,
Dorfplätze. Er kennt diese Dorfplätze.
Genau. Also. Mein Gott, du bist aber auch...
Ich bin auch böse.
Das ist ja kein Elversberger, wir hören alle.
Der Bernrater fällt hier über Elversberg her.
Ja, viel größer sind wir nicht. Ich glaube, da waren knapp 3000 und... ich glaube, Elversberg, also zumindest der Teilbereich Elversberg.
Hat aber ganz kurz mal abzuschweifen, wirklich nichts gegen Elversberg. Die waren so nett. Ne? Also wir kamen da an und am Ende, das war wirklich kurios, die hatten da so ein Catering, da gab es so ein paar Brezen, da gab es einen super Kuchen und ein bisschen was zu trinken. Mehr brauchst du ja überhaupt nicht. Ne? Und dann haben wir am Ende noch da gesessen und geschrieben, weil alle anderen waren schon weg. Nur wir können Journalisten haben auch, ne, vor der Abfahrt noch unseren Kram fertig gemacht. Und dann haben die uns da verpflegt und haben gesagt, hier, wir haben noch Kuchen übrig, nehmen Sie sich einen Kuchen mit. Und so, das war mega nett alles. Also, ja. Und das habe ich auch noch zu den Kollegen gesagt, weil wir kamen da so und haben so ein bisschen geguckt, überall nur so Container und Baustelle und keine Ahnung. Und ich habe noch gesagt, jetzt mal ganz kurz, die haben jetzt nicht darauf gewartet, dass der Groß FC Köln kommt, ne? Hm. Erst FC Köln, sorry. Denn die sind ja auch HSV und Schalke mittlerweile gewöhnt. Also das ist ja nicht so, dass da nur Dorftruppen vorbeikommen, sondern... Es ist jetzt nicht so, dass sie gestaunt haben, oh, so ein großer Verein. Sie sind nicht der einzige große Verein. Aber dieses Dorfding, ich glaube, das muss man einfach annehmen.
Ja. Wurde noch was ich auch. Ne?
Wurde noch was eingetuppert für die Rückfahrt? Oder?
Wir hätten da wirklich, es war tatsächlich so, dass die gesagt hatten, wir hatten so eine Kaffeemaschine aufgebaut und da stand eine Kuhmilch und eine Hafermilch und die waren offen und dann haben die gesagt, wollt ihr euch die Milch mitnehmen, weil die wird jetzt entsorgt und was sollen wir jetzt damit machen? Und ich war wirklich kurz davor, mir noch zwei offene Tüten Milch mitzunehmen. Da gibt es in der Allianz Arena nicht, ja, da hat sich keiner, ob der noch eine Milch haben
will. Also ich muss es jetzt noch einmal sagen, also nicht, dass jemand, der jetzt aus Elversberg zuschaut, das falsch versteht. Das ist wunderschön und ich gönne denen das sogar. Ich finde das großartig, was die da leisten. Ich bin ja sauer auf den FC. Es geht mir gar nicht um Elversberg. Es geht mir darum, dass der FC im letzten Jahr das hätte vermeiden können.
Das ja, wäre Absteigen ist doof. Da sind wir uns
Wir uns auf den Mund fusselig geredet haben, mitspielen können wir ja leider nicht. Ist auch besser so. Aber ich war halt sauer. Ne? Ich war einfach sauer. Das hätten wir alles vermeiden können. Aber dann kam das alles wieder hoch.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Man wird dann immer konfrontiert.
Mir geht es gar nicht um Elversberg.
Man hat die ganze Zeit gesagt, ja gut, dann zweite Liga. Wir spielen jetzt nur beim HSV und auf Schalke. Und dann kommst du an und plötzlich, doch nicht.
Ne? Weil das HSV-Spiel hat ja auch noch so Bundesliga.
Genau.
Ja, ne, das ist ja dann, das finde ich
übrigens. Und da verlierst du ja auch zu Hause, bist ja gewohnt, ist ja alles toll. Und dann sagst du, okay, du fährst auch aufs Dorf.
Jetzt klarst du mal schön weg.
Genau. Aber jetzt finde ich ja gerade das Fatale, dass genau dieses Gefühl, auch im eigenen Stadion ist da eh scheißegal, in welcher Liga wir spielen. Die können ja in 8. Liga spielen und haben dann das Stadion voll und dann aber hast du dann trotzdem diese Diskrepanz. Und deswegen war ich wahrscheinlich so sauer und bin jetzt ehrlich gesagt heute.
Wie lange willst du den Talk noch weitermachen?
Eigentlich noch ein bisschen. Ja. Ja, es gibt ja keinen, der mir das verbieten kann. Ich
gerade so wie so eine Abrechnung.
Ich bin nicht in Abrechnungsform, aber das musste einfach jetzt noch mal raus.
Aber genau, du hast mir eigentlich eine Frage gestellt.
Richtig.
Komm ich kurz noch zurück.
Bitte, hau
raus. Ja, gut, also wir finden es, glaube ich, alle nicht gut, dass Pauli, der nächste Nationalspieler vom FC, nicht gespielt hat. Aber der Struber wollte dann vielleicht, ja, natürlich irgendwie eine Form von Sicherheit und Souveränität dann mit dem Heinz reinbringen. Und dass dann dieser Spieler, der so eine große Erfahrung hat, genau das Gegenteil bewirkt, ist natürlich schon krass. Muss man einfach sagen, der stand ja komplett neben sich.
Ja.
Also,
ja,
finde man keine Worte für, ehrlicherweise.
Ja, das ist eigentlich auch erstaunlich, ne?
Ja.
Wenn man so einen doch relativ erfahrenen Menschen davor in der Abwehr hat. Aber ich meine, es war ja allgemein dann problematisch. Auch Paccarada hat ja nicht gerade überragt. Ne? Also die Abwehr, wenn man Hübers jetzt mal außen vor lässt, der darf sich nur wirklich nicht verletzen. Die wirkt auf mich unfassbar, angriffsintensiv, also sag mal empfindlich. Also man kann sie relativ leicht treffen. Und der Torwart, ja, der hat natürlich seinen Fehler mehr oder weniger jetzt wieder ausgebügelt, aber so richtig habe ich natürlich immer noch nicht gesehen, warum er spielt. Hau rein, was sagst du dazu?
So viel. Ja, genau. Na gut, also erstmal gibt es ja nun mal dieses neue Spielsystem. Zwei Spitzen, Zehner, ein Sechser, also so eine Raute. Da bist du wahrscheinlich insgesamt anfälliger, weil du so ein paar Räume vor der Kette lässt. Ich musste dran denken, ich hatte neulich im Länderspiel, musste ich eine Einzelkritik schreiben. Und dann war ich bei Antonio Rüdiger, mir fiel nichts zu Rüdiger ein. Und dann habe ich so, was hat denn der für eine Aktion? Und dann habe ich, ohne Quatsch, da war ich verzweifelt im Stadion, habe mir einen Kicker-Live-Ticker aufgerufen, habe Steuerung F gedrückt und Rüdiger eingegeben. Und dann war Antonio Rüdiger im gesamten Live-Ticker keinmal vorgekommen. Der hatte keine Aktion gehabt, also keine auffällige. Und da habe ich so gedacht, okay, also für einen Innenverteidiger ganz cool.
Ne, ja, und eigentlich ja positiv.
Und dasselbe habe ich mir eigentlich bei Heinz vorgestellt. Ich habe gedacht, jetzt hat man so einen Knacken, so ein bisschen, wo man so denkt, ich habe so einen Widerstand, weil eigentlich will ich ja, dass Julian Pauli der nächste Nationalspieler wird und einfach eine überragende Saison spielt. Habe ich übrigens schon beim Auftakttraining gesagt, weil der kam offenbar direkt aus dem Urlaub zurück. Der war so knallbraun gebrannt, das ist ein Wahnsinnsathlet. Ich habe direkt gesagt, er sieht aus wie so ein Surfer, also eine Wahnsinnsfigur auf dem Platz.
Ja,
wirklich, den will man einfach auch sehen. Und dann habe ich halt wirklich gedacht, am Ende dieses Spiels wirst du sagen, ja, schade, dass der Pauli jetzt erst noch nicht bei der nächsten Länderspielpause, sondern erst danach Nationalspieler wird. Ne? Aber dann hat es halt der Heinzi runtergespielt, ist keinem aufgefallen und ich hatte Schwierigkeiten, ihm eine Note zu geben, weil er eigentlich immer nur alles abgelaufen hat, richtig gestanden hat und so. Ne? Ist ja nur zweite Liga.
Das nennt man, glaube ich, solide.
Ja, ne? Genau. Und dann das.
Ja.
Ne? Und dann köpft er den Ball vom Gegentor, wo ich so denke, wah. So, ne? Also es war ja, also an allen Ecken und Enden, ich weiß jetzt dann auch gar nicht, wer dann wen verrückt gemacht hat, ne? Weil klar, Paccarada am Ball, diese ganzen Szenen auch in der ersten Halbzeit, eigentlich im Spiel bist und auch gefährlich bist und Räume findest und so, da war ja schon Paccarada beteiligt, das kann der ja, er ist ja ein Kicker. Aber sobald es dann irgendwie defensiv losging, habe ich gesagt, sag mal, Pacarada, warte mal ganz kurz. Ne? Der verlor ja Bälle und ja, und dann haben halt Pacarada und Heinz eine ganz seltsame Rolle gespielt.
Ja, das ist eigentlich eine entscheidende. Ich meine, ja, was mich halt auch wundert, ist, du kommst aus einer ersten Halbzeit, die ja wirklich gut war, kann man ja jetzt nicht anders sagen.
Ja, du führst ja sogar. Ist ja nicht so, dass du dann mit 0-0 zweifelnd in die Pause gehst, sondern du führst, ist ja alles gut.
Es war nur zu wenig, es hätten ja viel mehr sein. Es hätten ja mindestens 3 hätten es ja sein dürfen oder müssen.
5, 8, 10.
Ja, den hätte ich auch genommen. Das aber
Elversberg.
Nee, also das kann mit von mir, nicht von mir. Alle weghauen, nein. Jetzt mal ernsthaft, das ist natürlich dann schon, ich meine, wenn du diese Chancen dann auch alle vergibst, ich meine, so irgendwann wird es ja auch ein bisschen hier oben vom Kopf her schwierig. Ne? Du jetzt hast gegen HSV schon alles verballert, jetzt in dieser ersten Halbzeit schon wieder viel verballert.
Aber Christian, sagst ja richtig, du müsstest ja trotzdem den Auftrieb haben. Klar, du hast viel verballert, aber du fühlst ja trotzdem. Ja. Also wenn es jetzt 0-0 steht, ist ja was ganz anderes als dieses 1-0.
Ja.
Also du müsstest ja trotzdem diese Sicherheit haben, wir sind gut im Spiel, wir haben alles im Griff, wir erspielen uns die Chancen kommen und dann legen wir halt irgendwann in der 60. das 2-0 nach und dann trudelt so aus.
Wenn du immer die Nerven verlierst, weil du zur Halbzeit nur 1-0 führst, kommst du ja nicht weit. Wobei das 1-1 hat ja jetzt ja auch in dem Sinne inhaltlich keine Geschichte. Ne? Das ist ja einfach ein Angriff, der geht durch, direkt mal wieder Anpfiff.
Und das passt ja auch nicht
auf den Platz gestanden.
Also wenn das sowas nach 30, 40 Sekunden passiert, also die waren ja noch wirklich überhaupt nicht da einfach. Also Pacarada lässt sich zum x-ten Mal da austanzen auf außen. Heinz kann die Situation ja komplett bereinigen, dann köpft ihr den Amp-Fünfer in Fuß?
Ja, also. Das ist eigentlich nicht erklärlich. Aber du hast danach auch die Riesenchance auf 2-1. Downs nach dieser wirklich schönen Vorarbeit von Hussein Basic.
Großartig.
Ja. Haben wir letzte Woche noch mit Jürgen Kemper vom Express drüber gesprochen. Auch gesagt, dass diese Geschichte jetzt ne, von wegen aus der, was weiß ich, wie vielten Liga aus Offenbach gekommen, das ist jetzt vorbei, er muss jetzt erwachsen werden. Und das war ein erster guter Ansatz, fand ich, das ganze Spiel von ihm. Er hat mir eigentlich durchgehend ganz gut gefallen.
Ich habe nur nach dem, wieder auf dem Dorf, ne, da war ja wirklich alles Container und Pressekonferenz, Medienarbeitsbereich war ein Container und dazu gehört aber auch noch dran angebaut der Container Kabine, Gästekabine, Heimmannschaft plus ein Container Vorraum, Mixzone, also alles. Und ich bin rein und laufe sozusagen in Hussein Basic rein und dachte, ich wäre falsch und hätte mich verirrt und wollte mich erst entschuldigen. So, Gott, Entschuldigung, ich bin in den Profibereich gelaufen. Aber das war dann irgendwie so die Mixzone und dann haben wir da gestanden und er hat ein paar Fragen beantwortet. Und da habe ich aber wieder gedacht, der hat ja was, ne? Der hat ja dieses gewisse Etwas, der ist ja ein Zocker, ne? Das ist ja nicht irgendwie so, wenn du dich fragst, worüber kommt der und so, ne? Dann der hat ein Auge, der hat ein Gefühl, der hat so ein Spielverständnis. Ne? Und das kannst du auch nicht lernen, das ist ja großartig. Aber als ich dann neben ihm stand, habe ich wieder gedacht, Junge, wärst du ein Premier League-Spieler, ne? Jetzt irgendwie mit ja schon gewisser Profi-Erfahrung, du wärst halt einfach doppelt so breit.
Ja, das ist noch ein bisschen. Da hat noch so ein bisschen diese Hänflinge.
Ja, also du hast irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl.
Das hat sich bei Lemperle ein bisschen verändert, ne? Also im Vergleich jetzt mal.
Wir haben so einen kleinen. Der ist
schon so ein Athlet.
Wir haben so einen kleinen Kultsatz unter Kollegen. Irgendwann haben wir mal, das war im Trainingslager da oben, wie heißt das da, Donau-Eschingen, das ist ja dieser Hochkreis da, eine ganz seltsame Gegend, auch Ende der Welt. Und wir saßen beim Training und da gibt es Milliarden Störche. Und dann saßen wir beim Training und plötzlich landete auf so einem Flutlicht ein Storch. Und dann habe ich so vor mich hingesagt, ach guck mal, der will vom Lemperle die Beine zurückhaben. Und, das war nix. Ne? Er hat immer früher gesagt, ne, er ist so ein Storch gepokert und die Beine hier ohne. Ne? Und mittlerweile ist das schon, das ist eine Maschine.
Ja, ne? Das meinte ich ja. Hussein Basic ist da, glaube ich, noch auf dem Weg hin, oder? Weiß der Geier. Ich meine, die machen ja dann noch sehr viel Krafttraining, vermute ich mal.
Ja, darum, also ist ja jetzt unsinnig, ich muss ja jetzt keinem beim FC erzählen, machen wir ein bisschen Gewicht oder so. Also das ist ja alles.
Ja,
natürlich.
Das sind ja Maschinen.
Aber ich frage mich dann schon. Man sieht so manche Spieler, gerade in der Premier League habe ich mal den Eindruck, dann hast du die mal einen Sommer nicht gesehen und dann machst du im Herbst machst du Champions League an.
So Akanji oder sowas.
Das würde ich beim Hussein Basic gerne noch sehen. Ansonsten, das, was man nämlich nicht lernen kann, das kann er alles. Das ist schon großartig.
Ja. Also wie gesagt, das hat mir vom Mittelfeld auch Ljubicic hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, wie hast du ihn gesehen?
Ja, der hatte so ein paar nette Grätschen am Ende, um wieder ins Spiel zu kommen. Den, ich finde, der müsse qua Qualität schon noch präsenter sein.
Torgefährlicher auch.
Auch, aber ich finde, Husin Basic ist da mehr so, nimmt so die Chefrolle von den beiden ein. Das, also ich fand ihn jetzt zweimal ordentlich, aber da müsste deutlich mehr kommen. Und
ja, wir dachten mal, Jovicic würde ein Führungsspieler in der ersten Liga.
Ne? Ja.
Und jetzt spielt er in Elversberg und ist dann
so ein bisschen mitläufig.
Ja, mitläufig ist jetzt hart, aber so ein bisschen ist es so. Ne? Und dann denkst du so, ja, war jetzt okay, solide.
Genau, ich meine, deswegen meine ich auch diese beiden zwei, drei Alibi-Kampfgrätschen im Mittelfeld, um wieder reinzukommen und so, ist ja okay.
Die macht er dann schon mal gehört.
Ja, das ist ja auch, aber ja, so ein Ticken zu wenig ist es dann doch noch.
Mir ist halt aufgefallen, dass in diesen ersten beiden Spielen, dass die Torschüsse alle ein bisschen mehr zentral aufs Tor kommen könnten. Die gehen ja alle drüber oder so. Ne? Ein HSV-Spieler hat zweimal Rücklage gehabt. Und also klar, kann immer mal passieren, aber in letzter Zeit ein bisschen oft vorgekommen. Aber nun gut, diese Erfolgserlebnisse fehlen ja auch. Ne? So, ich meine, jetzt haben die eine gute Vorbereitung gespielt. Vor zwei Wochen war Olaf Janssen da und sagt, die Vorbereitung ist wichtig, aber es ist eben nur die Vorbereitung. Der Echtbetrieb, den kannst du halt nicht ersetzen. In der Vorbereitung treffen die nach und also immer öfter und haben wirklich eine gute Vorbereitung gespielt. Jetzt nicht.
Ja, wir bräuchten halt so einen Lohminger, der auch mal so einen Fallrückzieher-Tor macht. Da sehe ich den Tigges.
Naja, der hat das so schön gemacht.
Ne? Nein, aber klar, die ist ja was anderes, ob du im Test triffst oder in der zweiten Liga dann. Und gut, der Downs, der muss ja, ich meine, der bei dieser ersten Szene, bei der ersten Chance, der Ball kann, glaube ich, an jedes Körperteil fliegen und der Ball geht irgendwie rein. Ja. So knallte, ich weiß nicht, war es überhaupt Fuß oder
irgendwie so Schienenbein?
Schienenbein und so, und dann so in Zeitlupe murmelt der dann über die Kiste. Dann entwickelt sich das vielleicht auch anders, und dann vielleicht agiert er auch anders bei der Chance. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er schießt. Der Christoph war ja so nah an den dran, da sagst du, ja, du musst ihn doch jetzt umkurven. Also für mich war das auch so ein bisschen so ein Alibi-Schuss,
ja, damit schon passt, oder?
Ja,
also,
ja, total.
Ja, und bei dieser ersten Chance, also ich habe so ein bisschen. Es ist natürlich wenig Zeit, der Ball kommt scharf.
Aber ihr geht halt auch nicht so aktiv.
Genau, dann denkst du, aber wenn du da richtig reinfliegst,
genau, ne, mit allem, was du hast.
Statt irgendwie so ein bisschen das Füßchen so hinzuhalten.
Ja, war ein bisschen zurückhaltend. Ja. Das ist auch, glaube ich, wieder das fehlende Selbstbewusstsein. Ne? Weil dass das ja kann, hat er ja schon bewiesen. Wir wissen ja, dass er das kann.
Alles, ja. Ein junger Mann natürlich, muss er auch wieder sagen.
Ja.
Aber dieses Knotenplatzen, das ist ja gefährlich, ne? Also, ich meine, in der Schlussphase.
Aber letztlich auch die ganze Zeit.
Ja, in der Schlussphase standen Tigges und Dietz vorne drin. Ist jetzt nicht so, dass die letzte Saison irgendwie jeder zweistellig getroffen hat.
Nicht und, wirklich, nee.
Und das gilt ja dann eben auch für Downs. Ich meine, Lemperle ist ein Auserwählter, keine Frage. Ein unfassbarer Spieler. Schon in der Jugend habe ich den angehimmelt. Aber auch der hat letztes Jahr eine Riesensaison gespielt. Hat
aber nicht mit sechs Toren.
Halt, ja, ne? Hat immer gespielt, ja, weil natürlich er ein Fußballer ist, der torgefährliche Situationen auslösen kann. Ne? Der macht, ich meine, diese Ablage war ja nun mal zum Tor jetzt, aber der macht auch zwischendurch, ne? Dann rennt der Gegner, ist so ein bisschen in Unordnung, dann kommt Lemperle an den Ball und macht so einen Kontakt und plötzlich fliegt alles auseinander. Und dann ist es gar nicht direkt die Vorlage oder so, ne? Aber dann ist vielleicht zwei, drei Pässe später das Tor. Und das macht Lemperle. Lemperle kann einen riesen Einfluss nehmen auf ein Offensivspiel. Aber das ist jetzt keiner, der zweistellig trifft und auch nicht zweistellig vorbereitet.
Ne? Ja, doch, 13 Tore macht er ja, habe ich ja gewettet. Es ist ja auch, was du sagst, er ist ja auch viel zu aktiv eigentlich auf dem Platz, um selber dieser klassische Knipser zu sein, weil der von links nach rechts geht, dreht im Mittelfeld auf, spielt den Ball oder treibt den Ball selber nach vorne. Und wenn dann eher so der klassische Knipser ist, dann eher Downs. Und dann merkt man halt, wenn man so ein klassischer Knipser ist, du bist im Spiel halt auch überhaupt nicht so integriert. Ne? Ja. Also das ist dann halt... Ja. Und wenn er in so einem Spiel wie Elversberg so zwei dieser dicken Dinge hat, dann muss halt einer sitzen.
Daran wird ein Torjäger gemessen, das ist leider so. Oder ist mehr oder weniger normales Usus, das Geschäft. Aber
und ich wollte noch... Bitte. Ja, sorry, das komme ich dann noch zu. Wie du auch sagtest, Dietz und Tigges kommen dann rein. Das ist natürlich auch die... Der Tatsache, sind wir wieder bei dieser Transfersperre. Es kann ja nicht, also ich glaube nicht, dass der Struber komplett an den Tigges glaubt.
Weil sonst, so aus.
Genau, weil sonst nimmst du ihn nicht am ersten Spieltag aus dem Kader raus. Aber du hast ja nichts anderes und dann schmeißt du ihn halt in der letzten Viertelstunde noch rein und hoffst, dass dem irgendeiner mal so halb auf die Rübe fliegt, ne?
Ich hatte noch eine Frage auf den Lippen, die in Richtung Selbstbewusstsein geht. Ich habe da letzte Zeit öfter mal drüber nachgedacht. Der FC ist ja momentan, muss man ja leider so ausdrücken, eine fast sieglos Truppe, wenn du jetzt das letzte Jahr noch mit dazu nimmst, wie viel haben die da gewonnen? 4 oder 5 Spiele nur.
Ja, auf jeden Fall, ich glaube, im Kalender 24 noch kein Auswärtsspiel gewonnen.
Ja, also generell, ich denke auch, und dann kommt diese vielen vergebenen Chancen dazu. Haben die eigentlich noch einen Psychologen im Team? Das weiß ich gar nicht mehr.
Wo ist Anderton? Ich glaube nicht mehr. Ich bin mir aber nicht sicher.
Mensch, es ist halt wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, die Jungs müssen auf die Couch oder irgendwie mal gerade gerückt werden, was das angeht. Sagt man ja unheimlich oft, was aber auch Traineraufgabe
ist. Ja, ist extrem unterschiedlich. Es gibt ja Spieler, denen reicht es, wenn sie einmal im Jahr mit ihrem Psychologen sprechen. Es gibt aber auch, ich habe es bei Olympia gesehen, Simon Biles hat gesagt, trotz Zeitverschiebung hat sich täglich mit ihrer Therapeutin, Coaches gesprochen. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Und wir als Außenstehende, das habe ich also oft dabei, zum Beispiel Moritz Anderton, ist ja ein absolut etablierter Mann, ne? Der war jetzt auch in Paris dabei, der hat die Judoka betreut, der hat das Badminton-Team offiziell betreut und ist ein super erfahrener Mann. Mhm. Der lief dann beim FC immer rum, komplett, also auch im Outfit des Trainerstabs, also völlig offiziell, aber natürlich sehe ich den nicht bei der Arbeit, ne? Sondern ich sehe den ja quasi nur daneben stehen, weil er führt ja die Gespräche, wenn jetzt ich nicht dabei bin. Ne? Und darum ist man immer versucht zu sagen, ja, was machen die eigentlich? Ich hab da wirklich gar keine Ahnung, wer sich da kümmert um die Leute. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass mancher Profi, vor allem wenn er einen guten Berater hat, einfach seinen eigenen Stab hat, ne? Und seine eigenen Leute, die er anrufen kann, wenn was ist.
Also ich kann es mir gerade jetzt vorstellen, ne? Ich meine, du bist abgestiegen, das ist ja schon mal das Erste, so, dann musst du ja noch verarbeiten, dann ist natürlich dieser Druck jetzt da, natürlich auch jetzt auch ein bisschen, teilweise, ich hätte beinahe gesagt, medial unterstützt, aber das hat jetzt nichts mit euch zu tun, weil es hat ja schon eine Aufbruchstimmung gegeben, eine leichte, ne? So, dass man gesagt hat, okay, neuer Trainer, alle sind geblieben, also jedenfalls fast alle, ne? Man kann jetzt mit der Truppe aufsteigen, aber irgendwie scheinen die es auch vom Kopf her nicht hinzukriegen. Ist natürlich jetzt nach zwei Spieltagen vielleicht noch ein bisschen früh, aber es fängt ja im Prinzip wieder genauso an, wie es aufgehört hat.
Völlig überraschend.
Ja, wir haben nur einen neuen Trainerstab. Ne? Haben wir gedacht, haben wir auch hierüber gesprochen, das könnte ja echt was bringen, auch weil die ja auch alle anderen Trainer, die vorher da waren, ja sozusagen, ich will nicht sagen aussortiert haben, aber sie haben halt einen kompletten Neustart gemacht auf der Trainerposition. Aber das alleine scheint nicht zu reichen. Vielleicht nutzt man diese Potenziale nicht oder... Ich meine, der Sparstift war ja angesetzt worden von Christian Keller. Und war das, ist der letztes Jahr gegangen, dieser Anderton? Also der Psychologe?
Ja, ich weiß wirklich nicht.
Ist nicht schlimm, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ne?
Und ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung.
Also ich will jetzt keine Psychodiskussion loslegen. Ich glaube, das ist halt trotzdem auch eine sehr individuelle Sache, wie du schon sagtest. Ich glaube schon, dass die, wenn die im Beraterteam sind, dass die auch sowieso ihre Bezugspersonen haben, mit denen sie darüber reden, dass das, glaube ich, selten jetzt komplett immer vom Verein gelenkt ist. Mhm. Weil du musst ja auch immer ein Zutrauen zu dieser Person haben. Da können ja nicht, da steht ein Psychologe, dann sollen 25 Mann jeweils zu ihm hingehen. Ja, kann ja gar nicht jeder das Vertrauen zu ihm aufbauen und so. Und trotzdem, abgesehen davon, klar kann sie jetzt viel sagen, Kopfsache etc., zwei Tore müssen in Elversberg trotzdem reichen, um zu gewinnen.
Ich bin halt auf der Suche gerade.
Ja,
auf der Suche nach denk an Ljubicic, der hatte, was wir alle wissen, letztes Jahr private Probleme hatte, das ist ja rausgekommen. Und ich meine, dann brauchst du auch, glaube ich, mal Unterstützung. Ich denke, er wird sie bekommen haben, aber vielleicht ist diese Mannschaft generell irgendwo bereit für die Couch, wie ich gesagt habe. Jetzt mach ich doch einen Riesenfass auf.
Ja, es ist die Frage, ob da irgendwelche Traumata entstanden sind, auch durch den Abstieg, wobei ich da wirklich schon wieder in Erinnerung kramen muss, wie schlimm der Abstieg eigentlich war. Es war natürlich, weil ich erinnere mich an den Abstieg damals nach der Europa League oder in der Europa League Saison. Also da erinnere ich mich wirklich, dass wir teilweise im Stadion standen, gerade auswärts, und warten an der Mixzone, dass die Spieler vom Platz kommen, und da haben die wirklich immer wieder geweint. Bitte, also damals war natürlich auch so eine Truppe noch, ne, mit Marcel Risse und solchen Leuten.
Ja, die ganzen Europahelden
auch. Ja, ne? die kamen vom Platz. Und da war es manchmal wirklich so, dass ich gedacht habe, um Himmels Willen. Ne? Weil es sind ja dann doch, das sind ja alles junge Leute. Und, und dann fühlt man ja auch mit. Und wenn die wirklich unter Tränen vom Platz kommen, dann denkt man so, oh, hey, die brauchen Hilfe. Irgendwie so, die Truppe von letzter Saison, die wirkten so ein bisschen verzweifelt, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die aus der Saison gekommen sind und völlig, völlig durch waren.
Okay. Ja, gut. Also wie gesagt, ich wollte es nochmal angesprochen haben, weil das
ist aber natürlich ist. Klar, was du sagst, dieser Einfluss, dass gar keine neuen wirklich Spieler kommen, da so ein bisschen durchmischen. Das wird ja auch ein Grund dazu
dafür sein. Naja, es kommen
die Rückkehrer wieder.
Genau. Und die kennen den Verein schon. Und da hat man ja schon ein bisschen gehofft, dass das vielleicht auch
so ein bisschen das auch
die Chemie im verändert, der Mannschaftsrat sich anders gestaltet, dass dann auch, es darf halt nicht passieren, dass da jetzt, ja, das wieder so einreißt. Eigentlich müsste jetzt einer aufstehen von den Jungs und auf den Tisch schauen. So.
Ja, klar. Also man hätte ja sagen, oder es gab ja auch die These, dass du stärker bist, weil du nicht großartig integrieren musst. Ne? Das hilft deiner Mannschaft auch immer. Jetzt sind aber natürlich
die. Wir sind ja noch sehr früh.
Ja, aber die ja, vergangenes Jahr schlecht waren, sind ja jetzt nicht zwangsläufig besser geworden.
Naja, das ist
aber natürlich hast du irgendwie, du hast den Jonas Urbich, der ist ja sehr jung und ich finde es auch immer noch ganz, ganz lustig, weil der sieht ja auch noch so ein bisschen kindlich aus, ist aber überhaupt nicht. Ne? Mhm. Der ist also wenn man sich mit dem unterhält, der ist wahnsinnig erwachsen und ein total gebildeter, kluger Typ. Ist, glaube ich, schon auch einer.
Hat auch eine super Aktion, muss
man ja sagen. Ja, das ist, glaube ich, einer, der schon auch eine Mannschaft so jetzt nicht klassisch durchrüttelt und es ist immer so Anführerfantasien. Ne? Aber das ist, glaube ich, schon einer, der ein Faktor ist, wenn der in so eine Gruppe kommt. Der war ja sogar, also hieß jetzt, gut, jetzt zwischendurch wurde ja jeder mal jetzt als Kapitän gehandelt, diesen sommerlichen Eindruck.
Ist aber auch ein Signal.
Ne? Stimmt, ja, das ist ja auch ein Problem.
Dass du keinen logischen Kandidaten
hast. Ja, aber er ist zum Beispiel einer, es ist bei Torhütern dann schwierig, auch dann mit der neuen Regel, dass er nur noch der Kapitän mit dem Schiri reden darf, wobei man ja einen nominieren darf, der dann eben, falls der Torwart Kapitän ist, darf es ja nominieren. Aber das macht es ja auch so ein bisschen komplizierter. Ich glaube, darum schreckt man noch mehr als sonst davor zurück, den Torwart zum Kapitän zu machen. Aber darum zum Beispiel, ich glaube, Urbich ist schon eine Figur, der dieser Mannschaft, also das ist auch eine Vorstellung von mir, ne, dass der sozusagen neu reinkommt und da wirklich ein bisschen mehr Schwung reinbringt, emotional in die Truppe. Es war ehrlich, an zwei Spiele gespielt.
Ne? Ja, mir geht es ja auch nicht darum, das wissen wir ja alle, das müssen wir immer direkt dazu sagen, dass es natürlich jetzt nur eine Momentaufnahme nach zwei Spielen ist, aber es gibt halt eine Saison davor und da hat sich halt, wie wir gerade schon festgestellt haben, der Kader im Prinzip kaum verändert. Also von daher kann man ja, glaube ich, die Diskussion schon noch ruhig nochmal ansetzen.
Also das ist eine Truppe, die aus ihrem Tor ab, die eine Quote hatte von Toren zu Torabschlüssen, die extrem schwach war, dass die jetzt nicht auf einen Schlag plötzlich jedes Ding in den Winkel haut, das ich fürchte, damit muss man einfach rechnen. Weil das Tor ist ja nun mal nicht viel größer.
Wir haben ja alle hier schon eine Diskussion und nicht nur hier, auch in vielen anderen Diskussionsstätten wird ja auch immer wieder gesagt, ne, dass jetzt wir müssen irgendwie bis zum Winter dranbleiben. Und dann muss halt was passieren. Ne. Dann muss natürlich transfertechnisch was getan werden.
Dann geht so die Post ab.
Ja, das, obwohl ja auch wieder.
Da Leute kommen.
Also es gibt ja Leute, die sagen, davor habe ich jetzt richtig Angst, dass der Keller jetzt wieder was kauft. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Da reden wir dann drüber, wenn wir wissen, was denn geholt wird. Verlassen wir mal den Psychobereich und gehen mal wieder zu den Spielern selbst. Jan Thielmann, die Position hast du ja letzte Woche hier ziemlich deutlich und vehement angesprochen. Wie hat dir diesmal gefallen?
Eher unauffällig diesmal.
Er war auf jeden Fall verbessert, würde ich sagen.
Ja, aber
ohne, dass es gut war.
Er hat halt auch keinen Dompe als Gegenspieler. Das erleichtert das für ihn schon mal um ein Vielfaches. Ist aber, für mich ist das trotzdem keiner, der den Angriff wirklich von hinten so richtig antreibt. Fehlt mir komplett. Da sehe ich dann eher so ein Paccarada mit einem feinen Fuß, der zumindest so diese Spieleröffnung macht und auch, muss man sagen, ja ein paar gute Standards getreten hat. Waren ja 3-4 echt sehr ordentliche Ecken.
Renner, dann holt er noch einen Ball von der Linie.
Ja.
Also der hatte ja so schlimm das Zeit, und er hatte die meisten Ballkontakte, 93 Ballkontakte. Also das ist ja, der war voll eingebunden. Ne? Also, aber hat natürlich dann einfach so Ausfälle drin, wo du denkst, Junge, dann ist es halt doch keine gute Leistung. Ne? Obwohl er irgendwie so...
Ja, und ja, Team
Aussehen vorhanden.
Okay, also... Er fiel mir jetzt nicht mega positiv.
Aber du bist immer noch kein Freund, das auf dieser Position spielt.
Ne? Nee, ich glaube, das.
Also, das wird auch nichts mehr.
Ne? Ja, doch. Oh,
klar, nein, bei dir. Ja. Nicht bei Thielmann.
Ja, es kann sein, dass er sich natürlich dann doch wieder reinfuchst. So, aber ich glaube, ja, wir haben ja letzte Woche schon auch drüber geredet. Irgendwie ist das so ein. Die Suche nach der richtigen Position für ihn ist. Das dauert, glaube ich, noch an.
Okay.
Und das ist natürlich dann auch irgendwo. Ich meine, der hat über 100 Bundesligaspiele. Ne? Also.
Naja, also er ist ja schon, was das angeht, eher erfahren, ne? Also, obwohl er ja noch so ein junger Kerl ist. Wie alt ist er eigentlich? 22? Ist auf jeden Fall noch recht jung und gut, warten wir es ab. Eine andere Personalie, über die sehr selten in den letzten Wochen gesprochen ist, ist für mich Erik Martel. Da sind wir bei dem, was du eben als, was ich als solide bezeichnet habe. Er fällt ja im Prinzip kaum auf. Weder negativ noch positiv. Ist das jetzt positiv oder negativ?
Ja, gute Frage. Das ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ich würde halt gerne mal eine gute Mannschaft sehen.
Ja.
Ich finde ihn so.
Er macht langsam mehr.
Er hat halt einen unfassbaren. Ich werde nie vergessen. Der hat mal nach seinem ersten Bundesliga-Tor in Augsburg war das. Ja. Hat er mit einem Kollegen aus Augsburg in der Mixzone sein Trikot getauscht, weil er aus der U21 kannte. Und dann kam er direkt zu uns zum Interview und dann stand er halt ohne Trikot vor uns. Und das ist eine Maschine, der Typ. Und das ist ja auch wirklich Typ, habe ich jetzt gesagt, ne? Der Kerl, der Junge.
Das war ein Torbuch schon
bei. Ein Wahnsinnsfreak. Also
ja.
Und ja, darum, Zweikampfmonster, der Lücken zuläuft, der ein gutes Raumgefühl hat, der, glaube ich, auch ein gutes Gefühl hat für Gefahren, die entstehen. Also das macht er überragend gut. Aber es ist halt auch extrem anspruchsvoll, jetzt da allein vor der Abwehr rumzulaufen und zu versuchen, irgendwie noch den Scharnierspieler zu geben, der davon die Offensive dann einsetzt.
Und ich glaube, das ist so das, wo ich ihn auf jeden Fall eher kritisch sehe. Das Fußballerische geht ihm schon ab.
Ja.
Also das finde ich, hast du auch in den letzten Heimspielen, wo es so wirklich um die Wurst gegen Hoffenheim, Bochum gemerkt, wo die sich ja auch bewusst hinten rein und er soll den Ball mal treiben, das Spiel machen. Also entweder hat er da teilweise dann nicht mehr auch den Mut gehabt und die Courage, aber der dreht halt immer wieder ab. Und aber das jetzt auf der alleinigen Sechs finde ich auch fast gar nicht, kann auch gar nicht mehr groß die Aufgabe sein, wenn er so einen Husenbarischen Jubelschisch dann neben sich hat, dann muss er da hinten die, so eine Art Ausputzer sein und ich glaube, das würde in der zweiten Liga, gibt es ja glaube ich wenig bessere.
Ich halte viel von ihm, deswegen. Also
das aber ich glaube, wenn er bei sowas dann mehr reifen kann, dann ist das wieder dieses Modell Doppel-Sechs, wo man sagt, okay, schalte dich auch mal offensiv ein, das kann er jetzt gar nicht, dann löst du da ja alles auf, wie du sagst. Wenn du dieses Rautensystem da spielst, dann ist ja eh sehr viel mehr Platz für die Gegner, was ja auch zu Problemen führt, für Thielmann, für Paccarada.
Ja, er muss ja auch beiden Außenverteidigern helfen. Ne?
Genau. Und,
wenn der Gegner schnell verlagert, das ist dann auch womöglich, klingt so, relativ einfach zu spielen für den Gegner. Ne?
Ja,
und das kommen wir eh noch so ein bisschen kurz. Wasberg hatte ein paar gute Leute. Ne?
Ist jetzt ja nicht so, also, dass sie am Samstag haben zwar viele Leute verloren, aber da war natürlich so ein Aslani, das ist ein guter Spieler.
Ne? Ah, also, das ist ja nicht so, dass die da am Samstagmorgen noch kurz ein paar Jugendspieler zusammengetrommelt haben auf dem Dorfplatz, sondern die haben zwar ein Elversberg-Trikot, aber die sind ja verkleidet. Ne? Wenn du dann so reinguckst, das ist doch immer dasselbe. Da guckst du rein, dann macht der Baum Rechtsverteidiger, nimmt alles auseinander und dann denkst du so, wo haben sie den denn hergezaubert? Und dann siehst du halt, okay, von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, U19-Nationalspieler. Ja gut, ne? Aslani gehört TSG Hoffenheim. Also wahrscheinlich, ne, das sind ja Jungs.
Der Schmal auch. Der zweite Torschütze, der ist auch von Hoffenheim
gekommen. Ja, ist halt geschickt ausgeliehen. Ne? Letztes Jahr hat er was bei Paul Wanner gehabt. Das ist halt einfach, die sind ja getarnt in ihren Trikots. Ne?
Ja, also das ist wirklich so. Also bei allem, was wir hier bei Elversberg schon gesagt haben und vielleicht ein bisschen so hintenrum uns lustig gemacht haben, das ist halt ein solider Zweitligist. Ja, jedenfalls hat er sich letztes Jahr als solider Zweitligist verkauft. Und zweite Liga, das wissen wir alle, ist halt eine starke Liga.
Ja. So wie die Gegentore fallen, das darf auch kein solider Zweitligist so erzielen. Also das ist halt so krass gewesen. Ich finde, also das Individuelle hatten wir ja schon mal angesprochen beim 1-1-2-1, aber auch mit diesem leichten Heber da in die Tiefe.
Ja, ja.
Was heißt Tiefe?
Aber muss ja
am 16.
Ich hab wirklich gedacht, weil eigentlich ein Rechtsverteidiger, der tupft nämlich so einen Ball rein, ne? Und nimmt alles aus. War ja echt total lustig, hat da gar keiner reagiert. Auch,
ja, genau.
Ich habe echt noch hin und her überlegt, ob man Jonas Obig einen Vorwurf machen kann, aber der blieb ja komplett kleben. Ne? Ja. Normal musste er eigentlich rausgeflogen kommen, aber der wirkte selbst konsterniert. So, wo kommt denn der Ball jetzt her?
Was denn der her? Gezaubert. Ne? Aber
großartig.
Also ich meine, die haben es dann in der ersten Halbzeit dachte ich, wie können die überhaupt zweite Liga spielen? Aber ich glaube, die waren auch von sich selbst ein bisschen erschrocken. Also ich glaube, der Horst Steffen ist ja auch letztendlich ein Routinier auf der Trainerposition.
Ach, ein guter Typ. Der hatte was, ich kannte den, hatte den zum ersten Mal jetzt natürlich live erlebt. Ja. Der hat so eine Mischung aus Deutschlehrer und Tatortkommissar. So ein bisschen, der war so ein bisschen schnodderig und so, aber cool. Auf jeden Fall cool.
Also ich glaube, der hat sein erstes Bundesliga-Tor gegen den FC gehabt. Irgendein usseliges 1:1 damals in Uerdingen FC in Köln. Also war das. Oh. Und da, das habe ich noch in Erinnerung, weil ich das irgendwo noch auf Video habe. So, also 80er Jahre Videos, hatte man das noch. Naja, wie auch immer. Dann sieht man ihn jetzt wieder und denkt, okay, ist genau wie wir alle, jetzt nicht jünger geworden, aber letzten Endes aber ein solider Trainer, ne? Und der da die Mannschaft da wirklich, also da muss man sagen, alle Hüte vor Elversberg. Aber eine Sache muss ich jetzt hier loswerden, und das mache ich nochmal ein bisschen Eigenwerbung, muss ab und zu sein. Die Thekenphilosophen haben letzte Woche gebeten, dass ihr Abos hinterlasst bei YouTube und auch bei den anderen Endgerätenstellen, wo man das hören kann, Spotify und sonst was. Und da möchte ich mich jetzt an der Stelle unheimlich bedanken, weil das habt ihr unheimlich oft gemacht. Ihr habt sehr viele Abos gesetzt und warum sage ich das jetzt? Mittlerweile sind wir durchaus in der Nähe vom SV Elversberg, was die Abonnentenzahl angeht. Noch 800 mehr und dann haben wir Elversberg eingeholt, einen Zweitligisten. Fände ich gar nicht so schlecht. Also bitte macht ruhig weiter. Ich weiß, die schon eins gesetzt haben, können jetzt nicht nochmal eins setzen. Aber die es noch nicht gemacht haben auf YouTube, helft uns, dass wir Elversberg überholen können. Das wäre eine nette Geschichte und das hat aber nichts gegen Elversberg zu sagen. So, damit sind wir wieder zurück im eigentlichen Thema. Ich denke mal, über das Spiel müssen wir jetzt gar nicht mehr viel reden. Gleich über den nächsten Gegner, weil da fahren wir ja nach Sandhausen, da wird ja auch schön. Ne? Also das
Begeisterung. Ja.
Also im Prinzip war das ja jetzt eigentlich das beste Training dafür. Ne? Was erwartest du von der Mannschaft? Außer einem Sieg natürlich.
Ich glaube, ein ähnlich schwieriges Spiel wie jetzt, weil Sandhausen ist auch gut in die Saison gekommen, muss man auch sagen. Ne? 2 Siege, wollten, glaube ich, letztes Jahr eigentlich auch direkt wieder hoch, haben jetzt auch wieder den Anspruch, oben mitzuspielen. Auf jeden Fall wieder, ich glaube, ultra unangenehm und
FC kriegt sowieso so merkwürdig unangenehme Lose.
Ja, dann aber das wäre dann aber nicht am Los, glaube ich.
Das finde ich aber, das wäre, genau, das ist mir dann aber schon, das mir dann aber schon fast wieder so billig, weil ich habe, man liest teilweise auch so in sozialen Medien, wie Leute dann schon vorgefertigte Statements von Keller formulieren, wie es hier reagiert nach dem Pokal aus. Wir haben gute erste Halbzeit gespielt, aber ja, ne?
Also, das ist sehr, sehr gut,
ja. Genau. Die machen es sehr, sehr gut und dann haben wir Pech im Abschluss und dann verlieren wir da 2-1. Also das ist ja leider nicht im Bereich des Unmöglichen, würde ich nur damit sagen. Also es ist für mich gefühlt wieder so ein Elversberg-Spiel, aber die haben natürlich nicht die Mannschaft wie Elversberg. Das ist schon nochmal ein qualitativer Unterschied, muss man sagen. Aber
ich habe das nach dem Spiel auch gesagt, also ich bin auch noch in Aslani reingelaufen am Spiel, weißt du, überrascht, wie groß der ist? Der ist 1,91.
Alle Spieler rein.
Ja, das war, wie gesagt, die Kunde, da kam irgendwie von einem Spieler, kamen die Kinder und fragten, ob sie rein dürfen. Und dann sagt der Vater so, boah, ich glaube nicht, ich glaube, hier ist irgendwie nur Presse, aber wir haben Durst. Und so, da hat er irgendwie noch was zu trinken raus, und da liefen Kinder, Spieler, wo es gar nicht mehr wer ist, das war total lustig. Und plötzlich steht neben Aslani, und der ist 1,91.
Das Bekannte, ja, auch wieder.
Und strahlte und so. Und da habe ich noch auf dem Weg nach Hause, habe ich so gedacht, der ist ja wieder typisch, dass der FC dann auch ausrechnet gegen eine Truppe spielen muss, die einen neuen Zehner haben, der eigentlich Hoffenheim gehört, also viel zu gut ist, und der dann direkt eins macht, eins vorbereitet. Und da war natürlich dann direkt danach gedacht, ja gut, so einen hat aber fast jede Truppe.
Ja.
Jeder hat irgendwie, und ich habe gestern Nachmittag ganz kurz im halben Auge mir mal den Kader von Sandhausen so durchgeguckt und nur um mich schon mal aufzuregen, so vorab das dann.
Jetzt schon.
Ja, also irgendwie, der letztes Jahr für FC Bayern, A-Jugend, 84 Tore in 12 Spielen gemacht oder so, ne? Aber hab erstmal jetzt keinen gefunden, aber der FC wird schon.
Aber der Mittelstürmer Dominik Baumann ist so ein klassischer Drittlier, das ist so wirklich so Marke Bulldozer.
Also Torsau, ja.
Ich glaube, wenn du in den hineinläufst, dann prallst du auch ab.
Hinterher kann man dann wiederum sagen, so, ja, ist ja klar, dass der dann ausrichten können, sein Top. Früher immer Markus Anfang, der nie den Raum vor der Viererkette verteidigen ließ, der also allen Leuten Platz ohne Ende ließ, die alle aus 30 Metern das Ding in Wege geschossen haben. Und hat Markus Anfang immer gesagt, ja, den macht er auch nur einmal im Leben. Und ich sagte, ja, klar.
Aber den macht er immer gegen den FC.
Aber natürlich, die halt auch scheiße verteidigen. Ne?
Es ist, ich meine, wir wissen ja alle, wie solche Spiele laufen, ne? Und gerade dritte Liga, ne, was es ja letztendlich ist. Also das ist.
Ja, aber die haben kein Gegentor in 2 Spielen.
Ja, das sieht mir anders aus. Komm, haben wir mal einen trinken. So jung wie heute kommen wir eh nicht mehr zu. Das üben wir aber noch mal.
Ich wusste nicht, dass man fast zu Hause anstößt.
Naja, machen wir
so. War so geschockt. Ja, aber.
es tut mir leid, aber ging nicht anders. Ich
musste wenn, wenn, Gott sei Dank, Bierdeck. Aber wenn wir dann wieder bei deinem Psycho-Ding sind, jetzt so ein bisschen blöd gesagt, aber ist ja scheißegal, ob das jetzt Pokal ist oder nächste Zweitligaspieltag, wenn du den Sieg hast, dann hast du den Sieg, ja. Deswegen, also unabhängig davon, du musst das Spiel ja eh jetzt mal gewinnen.
Ja, ja gut, Pokal aus, da hört der Spaß
Pokal auch, auch nochmal, genau. Also. Da geht es jetzt auch irgendwann mal um Kohle wieder. Genau, und das wurde ja die letzten Jahre ehrlicherweise dann auch wieder zu niedrig geredet. Da wurde gesagt, ja, damit haben wir ja nicht eingeplant. Also das ist,
da kann man mal Pokal einfach,
also, genau.
Also ich war, man
kann ja auch mal ins Viertelfinale
kommen. Ich war beim Finale Lautern gegen Leverkusen. Also war es die Lauterer und das sind ja nicht unsere besten Freunde, die Lauterer. Aber ich habe wirklich gedacht, Hut ab. Ne? Also auch, dass das eine Mannschaft, dass ein Club diesen Fans mal so ein Ding beschert, kann man wieder machen nach wie viel? 33 Jahren.
Ja, es ist viel zu lange her, schon 91, du sagst es gerade, also der FC und Pokal, also so bin ich ja mal groß geworden, die waren eigentlich jedes Jahr im Pokalfinale, ich war ja stinksauer, als sie das einmal nicht waren. Eben. Ja, und dann irgendwann stellte sich heraus, das ist ja gar nicht automatisch der FC immer drin, aber naja.
Ich habe die Dauerkarte gekündigt, weil der FC nicht im Europa, also im UEFA Cup war, habe
ich gesagt. Ja, kann ich nachvollziehen.
Das wäre kein UEFA Cup, ich meine, man kam ja ganz gut am Kader, auch so, ich war trotzdem mal eben gespielt. Aber Dauerkarte, es gab ja mal diese Abreißdauerkarten, wo dann mal die Sonderspiele waren, ne? Mit für UEFA Cup schon vorperforiert. Ne? Ja. Da muss ich halt immer zum Kaufhof gehen und mir halt die Karten kaufen. Aber ich habe gedacht, wenn du schon nicht UEFA Cup spielst, dann musst du halt ein Zeichen setzen.
Ja.
Ne? So als 12-Jähriger.
Sehr gut.
Das war mal keine Alter.
Ja, hat ja echt was gebracht.
Ne? Das stimmt. Das haben sie sich nie wieder getraut.
7 Abstiege später unterhalten wir uns immer sowas. Naja, ich merke schon, es wird heute eine Urlaubsrunde hier. Ne? Also davon abgesehen, ich war die Tage in Urlaub, deswegen bin ich scheinbar heute, muss auch alles raus. Sozusagen. Alles muss auf den Tisch. Ja, dann haben wir natürlich eine Sache noch nicht besprochen, die natürlich zum Spiel gehört, die aber auf die Personalie Marc Uth hört. Da haben wir ja schon die schlimmsten Befürchtungen gehabt. Viele haben schon zum Karriereende gedroht. Jetzt haben wir gestern erfahren, es war letztendlich nicht mehr als eine kleine Zerrung im Wadenbereich, glaube ich. Das ist übrigens auch meine Stelle, kann ich gut nachempfinden. Also von daher scheint er aber wirklich ein Unglück gehabt zu haben. Aber mal ehrlich, Christian, auf den kann man ja eigentlich schon fast nicht mehr richtig setzen, oder?
Ich war wirklich fassungslos. Ich habe wirklich, neben mir der Kollege, der musste Live-Ticker schreiben, der hat sehr viel in seinen Laptop gucken müssen und immer, ne? Und ich habe auf den eingeschlagen, habe gesagt, der Hut hat sich gerade hingesetzt. Und er so, was? Ich sag, der Hut, der sitzt da auf dem Rasen und guckt und sagt so, das ist nicht wahr. Ja. So, also ich konnte es nicht glauben. Aber die laufen ja in Elversberg an der Seite ein, an der Eckfahne. Und der ging ja dann gar nicht mehr zur Trainerbank, sondern ging direkt diagonal über den Platz zur Seite raus. Ging aber ja relativ rund und da habe ich noch kurz so gedacht, naja, vielleicht ist der aber auch mittlerweile so, dass sobald es zwickt, er so genervt ist, dass er direkt sagt, boah, weil er hat ja von der ganzen Körpersprache sah er aus wie Kreuzbandriss.
Ne? Ja, haben alle gedacht. Ne? Also
darum war ich relativ baff, als Stuber hinterher sagte, nee, ist nicht schlimm. Und es ist ja auch nur eine Zerrung, aber daran sieht man auch, wie der nervig mittlerweile aufgestellt ist.
Das ist immer nur beim Kopf.
Er hat keinen Bock mehr auf diese, ich meine, wir unterschätzen das ja immer, auch wenn er sagt, oder wenn der FC sagt, Uth steigt später in die ins Mannschaftstraining ein, in der Vorbereitung, weil er individuell arbeitet. Das ist natürlich eine Höllenplackerei. Ne? Also schön zu zweit mit Leifrach Schichten schieben und laufen gehen. Ihr habt den oft getroffen beim Laufen. Der kennt ja mittlerweile jeden Baum im grünen Gürtel. Da hat er ja keinen Bock drauf. Der will ja am Ball sein. Ne? Der ist
klar.
Darum, also ich glaube, der
jeder richtige Fußballer.
Ja, der hat die Schnauze einfach komplett voll. Aber er hat ja voll trainiert und er hat auch eine Dreiviertelstunde Regionalliga neulich gespielt, auch voll. Also es ist jetzt aber auch nicht so, dass er, sobald er auf den Platz geht, zu Stücken zerfällt, ne? Sondern, aber womöglich ist er nach diesen ganzen Verletzungen, ist er und den ganzen Reha-Maßnahmen, ist er so ein bisschen krumm und schief, 10-mal auseinandergebaut, neu zusammengesetzt und jedes Mal ist irgendwie ein Teil übrig geblieben. Ja, und dann ist er halt wirklich anfällig.
Ne? Es stellt sich halt wirklich schon die Sinnfrage, ne? weil am Ende hast du dann wieder ein Kaderblatt oder in dem Fall halt du musst halt den Wechsel opfern und so, ne? Also wieder einen Wechsel,
den also du darf es ja eigentlich auch nicht machen, aber ihm wird es ja am besten tun, wenn man gar nicht mehr über ihn berichtet und wenn er da ist, dann ist er da und wenn nicht, dann nicht. Kannst du natürlich nicht machen, logischerweise, aber
also ich würde ihn wahnsinnig gerne wieder sehen.
Ja, aber man sollte einfach nicht also man sollte jetzt nicht mit ihm planen, dauerhaft. Ja. Also es ist schön, wenn er da ist, aber du darfst nicht, ich weiß nicht, inwieweit es jetzt konkret gemacht wurde, ich glaube schon wieder konkret, dass man gedacht hat, der kann sehr viele Spiele spielen.
Ja, das ist genau der Punkt, Julian. Beim FC hat man aber genau darauf gebaut. Man hat das ja quasi auch nach außen kommuniziert, um Uth sozusagen das Ganze neu aufzubauen.
Ja, wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht macht er ja auch noch 25 Spiele.
Wäre schön, aber...
Würde mich freuen.
Ja, aber das ist klar, also ein Spieler wie Marc Uth hält einen natürlich auch bei der Stange, weil du immer denkst, der hat, ist ja auch tatsächlich ein Glückspilz, der nimmt ja auch nicht zu. Der ist ja fit, wenn er aus der... Wobei, wie gesagt, in dieser Art Reha-Programme kannst du, glaube ich, auch nicht zunehmen. So, ne? So, und dann kommt er auf den Platz, hat eben diesen linken Fuß, hat dieses Spielverständnis. Es ist ein absoluter Unterschiedsspieler beim FC.
Ja, ja.
Und das traue ich ihm schon zu, dass er das auch auspackt, in der zweiten Liga zumal. Darum, ich finde es immer berechtigt zu hoffen, aber es ist natürlich unseriös zu sagen,
genau,
das ist der Mann, der unterscheidet zwischen Aufstieg und Nicht-Aufstieg.
Ja, ja.
Aber du brauchst irgendwie immer... Ich habe gestern mir mal die Aufstiegsmannschaft von 2019 angeguckt. Man unterschätzt das immer. Dominik Drexler hat damals eine Saison gespielt, ich habe es mal mir angeguckt.
17 Vorlagen oder sowas?
Das war der zweitbeste Vorlagengeber der Zweitliga-Geschichte in der Saison. Und übrigens, die beiden besten Vorlagengeber in der Saison waren eben Drexler und Schaub.
Ja,
und die beiden besten Torschützen waren ja nun mal Terodde und Córdoba. Und diese Kombination, also diese vier, die haben ja alles auseinander. Also
böse gesagt, konnte selbst Anfang nicht verhindern, dass man aufsteigt.
Ja, böse gesagt.
Armin Fee. Wobei Armin Fee hat sie dann trotzdem noch rausgeschmissen. Weil das ist ganz lustig, weil Armin Fee hat ja damals mal irgendwann dann so gesagt, der Armin Fee hat ja auch teilweise drastische Entscheidungen getroffen und wirkte so, als hätte er die so aus dem Bauch. Und es ist auch viel bei dem aus dem Bauch, weil Armin Fee ist halt so ein Gemüts- und Bauchtyp, der aber schon ein Gespür hat für vieles. Und dass mit dem Anfang, dass der Anfang ein eher schwieriger Charakter ist, hat Armin Fee schon sehr, sehr genau erkannt. Er hat damals mal gesagt, er holt nie wieder einen Trainer, der unter 1,80 groß ist.
Also diese Napoleon-Theorie.
Ja, ja. Als dann jetzt Stuber kam, habe ich gedacht, wenn das Armin Fee sehen würde.
Ja, ja, wie groß ist der? Der ist vielleicht gerade 1,80.
Wer? Der ist ja gerade 1,70.
Echt? Ja, ich habe ihn noch nicht voll überstanden.
Aber was finde ich auch bei der Thematik gut, finde ich auch nicht außer Acht zu lassen, ist, dass so ein Typ wie der Waldschmidt dann noch länger auf der Bank sitzt und danach erst kommt. Also muss man überlegen, deutlich. Was. Du musst ja mal sehen, was in dem dann lodert. Oder?
Also der hätte ja nicht. Also hätte wer U3 gekommen,
der hätte ja gar nicht gespielt.
Hätte er nicht gespielt.
Ja.
Oder nicht. So.
Ja. Also.
Ja, das ist auch komisch, ne? Aber ich meine, die Personalie Waldschmidt. Oh, hier läuft gerade ein bisschen. Ich muss mal die Kerze ausmachen.
Oh.
Hier läuft gerade das Wachs ein bisschen aus. Kein Problem, ist alles live sozusagen.
Ja.
Das schneide ich jetzt auch nicht. Aber gibt eine gewisse Patina. Also. Lassen wir es einfach.
Das war Elversberger Karma.
Ja, ja, da hat wahrscheinlich irgendjemand den Wind etwas schärfer eingestellt. Ja, wie auch immer. Also, ja, Marc Uth ist halt so eine Sache. Ne? Also, das werden wir, glaube ich, einfach mal in die Saison abwarten müssen.
Ja, aber irgendwer muss es ja dann am Ende richten, offensiv. Und auf irgendwen müssen wir die Hoffnung legen, weil du wirst nicht unter die Top 3 kommen, wenn nicht irgendeiner da vorne über sich hinaus wächst und mal irgendwie zweistellig vorbereitet und einer zweistellig trifft. Also mindestens.
Ne? Ja, wir haben ja hier die These schon aufgestellt, dass wir das, und das ist ja auch keine besonders,
die Schulterthese.
Da muss man nicht studieren für, sondern dass es sich eben auch 5, 6 Leute, die mindestens, was weiß ich, 5 bis 8 Mal treffen.
Das ist aber schon auch eine Verzweiflungsthese.
Ja, naja, natürlich, aber eine andere kannst du ja nicht aufstellen
nach den
Erfolgen der letzten Zeit.
Ja, weil die andere These wäre die Winterthese, ne? Dass du dann im Winter einholst, der 20 plus macht und noch einen, der 15 vorbereitet. Das will ich aber auch mal sehen, weil da wird der Markt jetzt im Winter nicht.
Genau, die Historie von Wintertransfers generell ist ja auch so eine eigene. Ne? Also
Wintertransfers ist wieder was eigenes. Apropos, schon was durchgesickert, irgendwas gehört, so aus so hinter den Mauern des Geisbockheims. Da waren ja jetzt einige beim Mitgliederrat auf, das heißt, da könnte man ja mal nachfragen.
Ja, genau, ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich habe im Moment
nichts gehört.
Finde ich es viel interessanter, sich Spiele anzugucken und zu versuchen, Schlüsse herauszuziehen, weil es passiert ja so viel. Wie reagiert der Trainer? Solche Dinge wie Pauli und Waldschmidt, das ist auch hochinteressant, so eine Uth-Geschichte.
Ja,
es gibt so vieles, was wir sehen, was man dann vielleicht mit einem geübten Auge sogar noch eher sieht oder vor allem, wenn man dann vor Ort ist und nochmal hier einen oder einen reinrennt und sich damit den Marmorkuchen teilt oder so. Da gibt es so viel, da habe ich dann auch gar keinen Bock, irgendwie mit der zu telefonieren, ob der FC jetzt irgendeinen 19-Jährigen aus Belgien holt. Ja, pff, der ja eh keine 25 Dinger macht.
Ne? Ja, klar. Ja, also gut, auch da ist also scheinbar nichts durchgedrungen.
Weißt du, die coolsten Geschichten natürlich sind, ist ja keine Frage. Also ich, als ich irgendwie Kind war, ich habe mir jeden Sonntag nach der Kirche einen Express geholt, also für meinen Vater vor allem, und habe ihn dann als Zweitleser gehabt. Und Transfergeschichten war natürlich immer das Ding, ne? Weil der FC war ja da immer an irgendwelchen Superstars dran.
Ja, da gab es immer tolle Namen. Also wenn man die Teams mal aufstellt, die wir geholt haben angeblich oder holen werden.
Wobei die wir weggeschickt haben, ist auch nicht schlecht.
Die ist auch nicht schlecht, ja, ja. Oder die wir nicht genommen haben, die wir hätten haben können. Also all das, da könnten wir jetzt noch wieder, da könnten wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen anbauen.
Sondervoll.
Ich würde aber gerne mit euch noch über das nächste Spiel gegen Braunschweig reden. Also das nächste Bundesliga-Spiel, Entschuldigung, gegen Braunschweig, das ist dann schon so ein bisschen Zugzwang, taucht er jetzt schon auf. Ne? Also verlieren verboten, würde ich mal sagen.
Siegpflicht. Und da kommt, ja, weil, kann ich dir jetzt sehr schlecht widersprechen, wenn, vor allem wenn da ein Gegner kommt mit 2-8 Toren. Ne?
Also wir können jetzt nicht mehr sagen, das haben wir letzte Woche schon gehört, die Gegner auf Augenhöhe kommen noch. Also wir müssen das Spiel gewinnen, Punkt.
Ja, also natürlich. Und am liebsten auch deutlich, aber Hauptsache, sie gewinnen das auch mal wieder zu Hause. Also mal wieder stimmt gar nicht. Dieses Jahr haben wir sogar ein paar Heimsiege gehabt. Im Vergleich zu auswärts.
Union ist gar nicht so lange her, ne?
Genau. Also, aber
da verzehren wir noch.
Natürlich ist da unfassbar viel Druck auf dem Kessel. Aber das ist halt jetzt auch, es wird natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik nehmen, wenn du jetzt auch noch in Sandhausen wirklich ausschaltest, ne?
Ja.
Deswegen, aber so oder so, diese zwei Spiele müssen beide isoliert voneinander betrachtet auf jeden Fall gewonnen werden. Da gibt es gar keine Zweifel.
Ja, ja. Tja, dann wagt ihr Tipps für Braunschweig? Und
ich könnte zum Beispiel aber nicht mal sagen, um wie viel Uhr das Braunschweig-Spiel ist.
Ich auch nicht.
20:30.
Ach, das ist gut, da gehe ich hin.
Da habe ich Zeit. Da
kann man sich das ganze Wochenende noch aufregen. Dann.
20, ist das ein Freitagsspiel oder was?
Nee, Samstag.
Samstag, okay. Ja, sag mal, Freitags ist mal doof, weil das ganze Wochenende
ist. Freitags 38, ja.
Aber Samstags, okay, 20:30. Schön, hört sich gut an. Ja, Tipps, bitte.
Ich habe noch nicht mal bei Braunschweig in Kader geguckt, wer da der Spieler ist, mit dem wir es hinterher erklären können, dass es dann doch nicht geklappt hat.
So weit bist du also noch nicht.
man muss jetzt ja auch, kann sich auch zu Tode differenzieren, bis wann geht eigentlich so ein Saisonstart, ne? Ist jetzt der Start in die Hose gegangen. Man muss einfach ganz klar sagen, ein Punkt aus 2 Spielen geht nicht und ein Punkt aus 3 Ligaspielen geht erst recht nicht. Ne? Ob jetzt der Start die ersten 5 oder von mir aus 10 Spiele oder so, das geht nicht. Du kannst nicht zu Hause gegen Braunschweig nicht gewinnen.
Ja.
Darum was. Und dann klar, und dann denken wir uns immer, ja, wir müssen ein Statement setzen. Und dann bin ich mal wieder an dem Punkt, gut, aber wer, ne? Also, ja, der Tigges muss jetzt den erstmal die Kiste vorhaben. Boah.
Fällt einem nicht automatisch derjenige ein, der das bewerkstelligen kann oder wird. Ne? Aber du traust dich nicht.
Zu tippen, ne, kann ich ja. Ich hab auch vom Braunschweig überhaupt nichts
gesehen. Vor allem jetzt. Ich finde, das eine bedingt ja auch wirklich krass das andere. Ja. Also, wenn du jetzt mal mit dem 3-0 gegen Sandhausen vielleicht auch mal so ein bisschen Rückenwind hast nach diesem Spiel. Also ich sag zweimal 3-0.
Geht ja doch.
Ja.
Also klingt ja gut. Also vor allen Dingen so ein bisschen realistisch auch.
Ja, wenn du meine Kick-Tipp-Tabelle siehst vom letzten Jahr, da hatten wir, glaube ich, 98 Punkte. Ne? Ja, was dabei bei rausgekommen ist, weiß man ja. Ne?
Ich habe am letzten Spieltag der Europameisterschaft noch das Tippspiel verloren gegen meine Frau. Und zwar durch die Bonuspunkte. Ne? Da knabber ich jetzt noch dran. Ne? Also,
die Frage, die man sich, finde ich, eher stellen kann jetzt, statt zu tippen, ist, wird der FC nach Sandhausen und Braunschweig in der Krise stecken? Oder wird man sagen, okay, 4 Punkte aus 3 Ligaspielen und Pokal zweite Runde, wollen wir mal loslegen.
Ja, wenn du die Frage schon aufhörst, dann kannst du sie auch beantworten.
Ja, ich Idiot.
Falle reingedacht.
Selbst aufgebaut. Ja, ich muss fast sagen, ich glaube erstmal nicht.
Ich glaube ehrlicherweise auch nicht. Aber das waren ja so Hoffnungstipps. Aber ich glaube
auch nicht, dass ich aus dem Pokal rausfliege. Also das glaube ich nicht.
Ja, am besten ist, also ich meine, man ist ja mittlerweile schon, ich habe ja eben schon mal das Wort Fatalist irgendwie.
Ja.
Der FC bringt einen ja dazu. Selbst wenn man, ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die ja hoffnungslos positiv sind. Ne? So 102 Punkte durch die Saison, alles kein Problem, wir hauen alles weg.
Wird schon knapp jetzt.
Ich bin, was das angeht, ja immer der Realist gewesen, auch der optimistische Realist. Aber ganz ehrlich, auch dieses Elversberg-Erlebnis hat mir schon wieder so ein bisschen. Es ist einfach schon zu viel alte Saison da drin. Ja. Ne? Auch wenn es erst zwei Spieltage sind. Das ist völliger Quatsch, was ich hier gerade rede. Aber es geht ja um Gefühle. Und ich meine,
also ne? Kann man ja Fußball teilen. Ich finde, nach diesem 1-1 und diesem 2-1 fühlte man sich schon wieder so leer und ja, so, so runtergezogen.
Gar kein Flow.
Genau. Ist gar nicht genau. Und dann das 2-2 nimmst du halt irgendwie so wahr. Ja, okay, ist noch gefallen.
Naja, ne? Ist man aber sauer, dass 3-2 nicht mehr gefallen.
Ja, aber also, ja, man kann sich ja nicht richtig drüber freuen, das, ne? Weil man, nee, das meine ich auch am Anfang, weil du im Hinterkopf hast, ja gut, du kannst hier schon noch irgendwie ein Tor schießen, aber dann, also eben, du kommst ja in keinen Flow, du willst ja irgendwie so ein bisschen diese Aufbruchstimmung, die vielleicht vor den Spielen da war, wenn du die jetzt mal sehr hältst und überträgst, aber so mehr fühlt sich ja wieder an nach, okay, wir wursteln uns vielleicht im Pokal irgendwie durch und dann spielen wir 1-1 gegen Braunschweig.
Ja, genau. Und das denkt, man sitzt dann wieder so mit so angezogenen Schultern da und denkt so, ah, ne? Weil du denkst, okay, jetzt führst du mal 1-0, hast Ballbesitz, hast Räume, bist, dann kann man mal irgendwie vor der Halbzeit das 2-0 machen, 60. 3-0, dann machen die noch das 3-1 und dann gehst du nach Hause und alle sagen, super Tag. Das, so kann es dann bleiben.
Ja, ne? Also diese entspannte Haltung werden wir wahrscheinlich beim FC zumindest in absehbarer Zeit nicht haben. Eine Sache wollte ich noch loswerden, es ist eben noch bekannt geworden, dass der Mitgliederrat sich neu aufstellen wird, das ist ja bekannt. Der wird ja Ende September, glaube ich, 24.09. meine ich, wird der gewählt. Und da gab es schon ein paar kleine Überraschungen, nämlich ein paar Leute stellen sich nicht mehr zur Wahl. Darunter auch die Prominenz, sag ich mal, also Harald Konopka, Michael Trippel, der ehemalige Hürther Bürgermeister Walter Böker, Frank Hauser und Susanne Metzler. Finde ich überraschend, dass ein Michael Trippel, der ja lange jetzt dabei war, nicht mehr sich hat aufstellen lassen.
Der darf es nicht mehr, oder?
Ich glaube, da geht es ja um die.
Er darf nicht mehr.
Um, ne? Dieses, um das, er steht ja im Verhältnis zur KGAA.
Ja, okay. Stimmt, da habe ich auch was gehört. Aber gut, das ist halt dann der Harald Konopka, kann man sich ja vorstellen, warum.
Ja, brauche ich jetzt nicht viel Fantasie.
Da braucht man nicht viel Fantasie. Ne? Also von daher, keine große Überraschung bei euch
dabei. Es ist ja so ein bisschen bei so einem Mitgliederrat so, die treten ja nicht en bloc an, jetzt wie eine Regierung, die dann ein Kabinett bildet, wo dann nur sozusagen mehr oder weniger die eigenen Leute drin sind, sondern das ist ja ein sehr heterogenes Gremium.
Ja.
Darum ist es ja auch, darum jetzt zu sagen, na gut, Harald Knopf hat da auch nicht reingepasst, das heißt ja nichts, ne? Muss er ja auch nicht. Der ist ja, und er hatte das beste Ergebnis bei der Wahl. Insofern war der ja schon zu Recht da drin, obwohl er da offenbar nennenswerten Teilen und auch dann relevanten Teilen des Gremiums nicht mehr gepasst hat. Darum, dass er jetzt raus musste, ist vielleicht auch zu einfach gesagt, aber es überrascht mich nicht.
Nein, überraschend ist es nicht. Also die meisten sind halt noch drin, also ich lese die Namen jetzt nicht alle vor, die meisten sind ja bekannt, also zumindest Ho-Yeon Kim, der als Leiter des Ganzen sozusagen ist, der ist auch wieder dabei und alle anderen.
Aber wobei nachgedacht hat er auch, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das kann schon sein. Ich weiß es nicht, aber vielleicht äußert er sich ja nochmal. Und dann natürlich ein paar neue Namen, die ich jetzt auch nicht alle vorlese, weil nicht jeder wird einem was sagen, aber ist halt so, ist halt Bewegung im Verein, da passiert dann halt mal wieder was. Und dann ist ja dann interessant, weil ja dann im nächsten Jahr die Vorstandswahlen sind und dann wird sich ja wahrscheinlich dann herausstellen, ob der Mitgliederrat den jetzigen Vorstand nochmal berufen wird, aber das ist Zukunftsmusik. Lassen wir es dabei bewenden. Ich würde sagen, wenn wir jetzt so nichts mehr haben, was wir unbedingt erwähnen müssen.
Doch, Elversberg ist eine tolle Stadt.
Elversberg ist großartig.
Ich weiß nicht, ob es eine Stadt gibt. Ich habe nur ein Stadion gesehen. Das ist eine Alltagsstelle.
Und alle tollen Blechkuchen.
Das ist eine Gemeinde.
Und hat leckeren. Also nächstes Jahr alle ab dahin. Und du auch.
Ja, also, ich meine an dieser Stelle auch, falls jemand aus Elversberg wirklich zugeschaut hat und denkt, was sind das für arrogante Säcke. Wir können auch anders. Also
keine Panik, wir kommen nächstes Jahr wieder.
Diejenigen, die aus Elversberg zugeschaut haben und gesagt haben, ich bin Fan des SV Elversberg, die schreiben mich einfach an. Friedrichs@salve-friedrichs.de. Sollten sich mehr als 3 melden, ich verlose dann bei euch ein Buch. Ne? Also können wir haben, 1. FC Köln unter der Europameisterschaft, Elversberg kommt nicht drin vor, der FC aber am Schluss auch nicht mehr so oft, weil der FC war ja nicht mehr so oft vertreten mit Spielern bei den Europameisterschaften. Egal, wie auch immer, heute ist Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden.
Vielen Dank, Christian. Gerne.
Danke dir.
Auch für die Getränke.
Ja, auch wenn du die Hälfte verschüttet hast.
Ne? Ja,
aber dafür habe ich ja das Wachs verschüttet.
Ein bisschen Schwund ist immer.
Und Julian, auch dir ein herzliches Dankeschön. Und sehr euch noch eine letzte Info. Nächste Woche sind wir nicht da. Ne? Machen also eine Woche aussetzen. In 2 Wochen sind wir wieder dabei. urlaubstechnisch. Seht es mir einfach nach. Ich muss einfach mal vom FC weg. Danach bin ich auch wieder ein bisschen ruhiger. In diesem Sinne, bis zum nächsten
Mal. Das sehen wir dann.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Macht's gut. Ciao. Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.